Warum behandeln wir Römer 6 bis 8, diese drei Kapitel, so ausführlich? Wir haben die Kapitel 1 bis 5 in einer Predigt abgehandelt. Und jetzt an Römer 6 bis 8 halten wir uns ein halbes Jahr lang auf. Warum machen wir das? In Römer 1 bis 5, vor allen Dingen 3 bis 5, wurde uns gesagt, was Gott in Christus für uns getan hat. Christus starb für uns. Er hat alles für uns getan. Alles für alle. Im Bild gesprochen, wir steckten im Moor bis zum Hals und waren am Versinken. Und Christus kam zu uns ins Moor, ließ uns aussteigen und er versank dabei. Er hat uns gerettet und es hat ihn den Tod gekostet. Das ist Römer 3 bis 5. Christus für uns. Das tat er für uns. Das tat Gott. Aber hier bleibt der Apostel Paulus nun nicht stehen. So, jetzt habt ihr einen lieben Heiland und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr immer beten. Wunderbar. Nein, er bleibt hier nicht stehen. Er fährt fort mit Kapitel 6 bis 8. Und hier entfaltet er die Botschaft, wir sind mit Christus gestorben und dürfen jetzt mit ihm und für ihn leben. Nicht nur Christus für uns, sondern wir mit und für ihn. Das ist die Botschaft von Römer 8 und Römer 7 und Römer 6 zusammengefasst, diese drei Kapitel. Mit anderen Worten, Paulus predigte das erlöste Leben in Christus. In Römer 6 hat er uns gezeigt, wir sind erlöst von der Sünde, vom Zwang, sündigen zu müssen. Wir sind erlöst von der Macht der Sünde und von der Schuld der Sünde. Wir können noch sündigen, oh ja, aber wir müssen nicht mehr. Wir sind mit Christus der Sünde gestorben. Wir können zwar noch lügen, aber wir müssen nicht mehr lügen. Wir können zwar noch angeben, aber wir müssen nicht mehr angeben. Wir können zwar noch beleidigt sein und einschnappen, aber wir müssen nicht mehr. Wir können auch gleich wieder ausschnappen. Wir können noch in sexuellen Zwängen leben, aber wir müssen nicht mehr. Wir können noch materialistisch denken und leben, aber wir müssen nicht mehr. Wir können noch hochmütig sein, wir müssen nicht mehr. Wir können noch uns selbst verwirklichen, aber wir müssen nicht mehr. Und ich könnte diese Liste beliebig weit fortsetzen. Wir können noch so leben in der Sünde, aber wir müssen nicht mehr. Wir sind erlöst von der Schuld der Sünde in der Vergangenheit. Wir sind auch erlöst von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Nur wir sind noch nicht erlöst von der Gegenwart der Sünde. Sie ist noch in unserem Körper, in unserem Leib und kann uns noch anfechten. Wir sind also mit Christus der Sünde gestorben, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln, damit wir ein neues, ein erlöstes Leben führen. Das war die Botschaft von Römer 6. Und jetzt kommen wir heute Morgen zu Römer 7. Jetzt wird es noch etwas schwieriger. Hier geht es ums Gesetz. Paulus führt aus, dass wir nicht nur der Sünde, sondern auch dem Gesetz, dem alttestamentlichen Gesetz, das in den 5 Büchern Mose niedergeschrieben ist, dass wir auch diesem Gesetz gestorben sind. Denn erst am Gesetz entzündet sich die Sünde. Wenn wir unseren Kindern keine Gebote geben, dann können sie auch nicht ungehorsam sein. Wir sagen, wo kein Gesetz ist, da ist keine Übertretung. Das sagt auch die Bibel. Aber es gibt ein Gesetz im Alten Testament und dieses Gesetz, das kann Menschen versklaven. Nun lasst uns lesen Römer 7, die Verse 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. so wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Paulus schreibt an Christen in Rom, die das Gesetz kannten. Es geht um das alttestamentliche Gesetz, und da ein beträchtlicher Teil der Gemeinde in Rom aus Juden bestand, die kannten natürlich das Gesetz, und die anderen hatten sich inzwischen sicher auch mit dem Gesetz befasst. Er schreibt an Menschen, die das alttestamentliche Gesetz kannten. Und nun hat der Apostel ein großes Anliegen für die Gemeinde in Rom, das er hier formuliert. Er hatte inzwischen Erfahrungen gemacht mit dem Thema Christ und Gesetz. Er hatte inzwischen Gemeinden gegründet in Galatien, die Galater. Da waren Menschen zum Glauben gekommen an Jesus. Und dann waren gesetzliche Juden aus Jerusalem, aus Judäa gekommen und hatten gesagt, das ist schön und gut, dass ihr an Jesus glaubt, aber das ist zu wenig. Jetzt müsst ihr euch beschneiden lassen, jetzt müsst ihr noch den Sabbat halten, jetzt müsst ihr noch bestimmte jüdische Feste feiern und so weiter. Glaube an Jesus allein ist zu wenig. Jesus und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das war die Botschaft dieser Leute, die kamen und die Galater ganz verwirrt haben, so dass die Galater wieder zurückfielen und wieder versuchten, mit eigenen Taten sich die Gunst Gottes zu verdienen. Und gegen diese Vermischung von Evangelium und Gesetz wendet sich Paulus vehement. Er sagt hier an die Römer, Leute, vermischt bloß nicht das Evangelium von Jesus mit dem alttestamentlichen Gesetz. Macht das bloß nicht. Den Galatern schreibt er sogar, wenn ihr das tut, dann seid ihr verflucht. Und diese Lehrer, die dieses falsche Evangelium gebracht haben, die stehen unter dem Fluch. Paulus hatte da ganz bittere Erfahrungen gemacht mit den Galatern. Das war im Hintergrund. Und bei den Römern wollte er vorbeugen. Und darum schreibt er ihnen hier in Römer 7, macht das ja nicht wie die Galater. Vermischt ja nicht Evangelium und Gesetz. Frohe Botschaft von dem, was Gott getan hat, mit dem, was ihr euch da abstrampeln wollt. Und er will, dass es bei den Römern gar nicht erst so weit kommt. Und darum schreibt er ihnen, ihr Römer, ihr seid nicht nur der Sünde gestorben, das habe ich nun lang ausgeführt in Kapitel 6, ihr seid auch diesem alttestamentlichen Gesetz gestorben. Das hat keine Macht und keine Wirkung mehr über euch. Nicht das Gesetz ist gestorben, ihr seid gestorben. Und dann gebraucht er das Bild von der Frau, die durchs Gesetz an ihren Mann gebunden ist, aber als sie Witwe ist, ist sie nicht mehr gebunden. Nun kann sie wieder einen anderen heiraten. Solange sie verheiratet ist, wenn sie dann ein Verhältnis eingeht, ist sie eine Ehebrecherin. Aber wenn sie Witwe ist, ist sie frei und kann eine neue Beziehung eingehen. Das leuchtet uns ein. Und Paulus schreibt, ihr Römer und ihr Mannheimer, ihr seid aus Gnade erlöst. Ihr seid um Jesu Willen von Gott angenommen. Ihr habt jetzt einen neuen Partner. Ihr seid nicht mehr an das alttestamentliche Gesetz gebunden wie früher. Ihr seid jetzt an Jesus gebunden. Ihr seid mit ihm verheiratet. Ihr habt einen Bund mit ihm gemacht. Das ist jetzt euer Mann. Und dieser Jesus, der starb am Kreuz und er wurde wieder auferweckt und ihr seid mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Und ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, Christus wohnt jetzt unsichtbar in euren Herzen durch den Geist und ihr gehört zu ihm. Und darum vermischt bloß nicht den Glauben an Jesus mit irgendeiner Form von gesetzlicher Anstrengung. Darf ich es mal so sagen? Ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Die meisten Menschen auf dieser Erde arbeiten bewusst oder unbewusst für ihre Erlösung. Der orthodoxe Jude versucht, das Gesetz einzuhalten. Er arbeitet für seine Erlösung. Der Moslem muss seine 5 Gebetszeiten pro Tag einhalten und das Fasten im Monat Ramadan und viele andere Dinge. Er arbeitet für seine Erlösung. Der Animist in Afrika oder in Neuguinea, er muss Opfer bringen. Er arbeitet für seine Erlösung. Der religiöse Hindu und Buddhist in Asien, in den modernen Industrieländern, in Singapur, in Taiwan oder wo es sein mag, er muss Opfer bringen. Überall in den Tempeln stehen die großen Speiseopferschalen mit Reis und Früchten. Er muss Opfer bringen. Und der aufgeklärte westliche Mensch, ist der frei von Gesetz und Opfer bringen und arbeiten? Nein, der hat auch ein Gesetz. Ich sag's jetzt mal so, das ist das Gesetz des Humanismus. Er will nach Goethes Motto und Grundsatz, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, auch bewusst oder unbewusst seine Erlösung bewirken. Goethe lässt Faust sagen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist der Weg der aufgeklärten westlichen zivilisierten Welt. Sie versucht durch ein humanes, mitmenschliches, sozial engagiertes Leben, versucht sie vielleicht unbewusst, manche auch ganz bewusst, sich die Gunst Gottes zu verdienen. Ich kann jetzt nicht hier die Kulturgeschichte des Humanismus entfalten, da gibt's auch sehr schöne und gute und edle Seiten. Aber ich greife jetzt mal nur diesen Gedanken raus und der ist sehr verhängnisvoll. Ihr Lieben, wir haben mit dem Gesetz des Mose wohl wenig zu tun. Kaum einer von uns wird auf den Gedanken kommen, sich beschneiden zu wollen oder Sabbat zu halten oder irgendwelche jüdische Feste zu feiern. Damit haben wir kein Problem. Aber uns plagt ein anderes Gesetz. Das ist der Hang in uns, durch Leistung Gottes Wohlgefallen zu verdienen. Das Gesetz haben wir alle in uns, das plagt uns. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen und leben mittendrin, wo nur Leistung zählt. Und das wurde uns mit der Muttermilch eingegeben und überall in der Welt kriegen wir es vermittelt. Der, der etwas bringt, der etwas leistet, der etwas kann, der etwas tut, der bekommt Anerkennung und Wohlgefallen. Und das übertragen wir unbewusst auch auf unsere Beziehung zu Gott. Der Hang in uns, durch Leistung Gottes Wohlgefallen zu verdienen. Und wenn es durch eine fromme, christliche Leistung wäre. Das ist das Gesetz, das uns plagt, an dem wir oft gebunden sind und versklavt. Das sieht dann oft so aus, wenn ich regelmäßig Bibel lese und bete, dann ist Gott mit mir zufrieden. Wenn ich treu die Gemeindeveranstaltung besuche, dann ist Gott mit mir zufrieden. Wenn ich möglichst viele Aufgaben in der Gemeinde übernehme, wenn ich möglichst vielen Menschen helfe, wenn ich, dann ist Gott mit mir zufrieden. Liebe Brüder und Schwestern, das ist Gesetzlichkeit im christlichen Gewand. Wenn wir so leben, dann sind wir voll in Römer 7. Dann sind wir voll bei diesen Menschen, die Paulus hier anspricht und die er davor warnen wollte. Denn es wird eine Weile vielleicht gehen, aber dann wird uns irgendwann die Zunge aus dem Hals hängen und wir werden die Freude verlieren und das ganze Christsein als dumpfe Last empfinden und früher oder später werden wir mit Paulus ausrufen müssen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und darum noch einmal, ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Auch nicht mehr so verdeckt und unbewusst in dem ich doch noch bringen will, damit Gott mit mir zufrieden ist. Wenn ich einmal am Morgen durch irgendeinen Umstand keine Zeit der Stille vor Gott haben konnte, wird dann Gott irgendwie mit mir hadern an dem Tag und mir alles Mögliche passieren lassen, dass mir alles schief geht und ich vielleicht sogar noch die Treppe runterfalle und mir ein Unfall passiert? Wenn wir so denken, dann sind wir dem Aberglauben verfallen. Es gibt christlichen Aberglauben. Es ist sehr gut, wenn wir unsere Stille haben am Morgen vor Gott. Aber wenn es einmal nicht der Fall ist, dann geht die Welt nicht unter, dass wir da ja nicht wieder unter ein Joch kommen. Gott hat mich damals selber als junger Christ ein für alle Mal kuriert, als ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Menschen zu Jesus führen durfte. Da war es an einem Morgen, als alles drunter und drüber gegangen war und ich ohne Gebet und stille Zeit aus dem Haus gegangen bin. Und einige Stunden später durfte ich einem Menschen den Weg zu Christus zeigen. Da hat er mir gezeigt, siehst du, es ist gut, wenn du Stille hast, aber davon hängt deine Tätigkeit und auch deine Fruchtbarkeit letztlich nicht ab. Du musst es nicht als Gesetzmäßigkeit verstehen, als Automatismus. Wenn ich das mache, dann, und wenn ich es nicht mache, dann geht's andersrum. Nein, ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Warum nicht? Weil er verstanden hat, dass Jesus für seine Erlösung gearbeitet hat. In der Bibel steht bei den Propheten, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Weißt du, es war für Jesus keine Arbeit, diese Welt zu schaffen, diesen Kosmos ins Dasein zu rufen. Er sprach und es geschah und der Kosmos war da. Es war keine Arbeit für ihn. Er hat sich nicht mal die Ärmel hochgekrempelt und diese Welt war geschaffen. Aber es steht in der Bibel, es hat ihn Arbeit gemacht, unsere Sünden zu tragen. Das hat ihm viel gekostet, Schweiß und Tränen und Blut. Das hat ihm Arbeit gemacht. Er hat gearbeitet für unsere Erlösung, für unsere Sünden und für unser verkehrtes, rebellisches Wesen. Er hat gearbeitet. Und darum zum dritten Mal, ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Das unterscheidet ihn von wahrscheinlich den allermeisten Menschen auf dieser Erde, die bewusst oder unbewusst noch dafür arbeiten. Aber seit ein Christ Jesus am Kreuz erkannt hat, die Tiefe seines Opfers, seit er Jesus erkannt hat, möchte er dem Herrn Jesus aus Liebe und Dankbarkeit dienen. Das ist ein großer Unterschied. Aus Liebe und Dankbarkeit dienen und Frucht bringen für ihn. Aber nicht mehr arbeiten, um Gottes Wohlgefallen zu verdienen. Stellt euch mal bitte vor, ich frage meine Frau, Silvia, warum kochst du für mich? Und warum machst du mir mein Bett? Und dann antwortet sie, weißt du, damit will ich mir deine Liebe verdienen. Glaubt ihr, dass ich über diese Antwort sehr glücklich wäre? Von dem Tag an würde ich wahrscheinlich einen Kochkurs besuchen und mir selber kochen und selber mein Bett machen. Am liebsten würde ich hier eine kleine Pause machen. Und mal so ein paar Minuten Zeit geben und die Frage Jesu an jeden von uns mitgeben. Ich musste mich dieser Frage auch stellen. Warum dienst du mir? Warum ist dir alles so schwer? Bist du vielleicht, ohne es zu merken, in ein frommes Pflichtchristentum abgerutscht? Und wenn das bei dir zutrifft, dann dank doch dem Herrn heute neu für seine Erlösung, dass er alles für dich und für alle getan hat. Und sage mit Manfred Siebald, du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein und der letzte der Gedanken in der Nacht. Du brauchst dich nicht abstrampeln. Er will sein Leben in dir leben und er will Frucht durch dich bringen. Noch ein zweiter Gedankengang. Der bezieht sich auf die Verse 4 und 5. Hier in Vers 4 und 5 ist von zwei völlig verschiedenen Lebensweisen die Rede. In Vers 5 heißt es, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durchs Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Als wir im Fleisch waren, haben wir dem Tod Frucht gebracht. Im Fleisch sein heißt unbekehrt sein, ein gefallener, sündiger Mensch sein, unerlöst, von der Sünde gefangen und beherrscht, Christus nicht im Leben als Herr und Regent. Das heißt im Fleisch sein. Entweder ganz grob, Menschen, die sich total gehen lassen, nur für ihre Lüste leben, alles rausholen wollen. Aber es gibt auch ganz edle Menschen, die im Fleisch sind. Ich betrüge niemand, nicht mal um eine Büroklammer, mache ich nicht. Es gibt Leute, die würden das nie tun. Oder die sagen, ich gehe nie zu einer anderen Frau, nicht mal in Gedanken. Es gibt sogar Leute, die viel Gutes tun, vielleicht mehr als wir. Und von Gott her gesehen sind sie doch im Fleisch, weil sie im tiefsten Grund sich selber verehren und an sich selber glauben. Und vor allem, weil ihr Leben nicht Jesus gehört. Sie sind niemals an sich zerbrochen und wirklich zu Sündern geworden. Ganz gleich, was Menschen über diese Leute denken, Gott sagt, sie bringen dem Tode Frucht. Wer im Fleisch ist, wer nicht mit Jesus gestorben und auferstanden ist zu einem neuen Leben, wer nicht Christus in sich hat, der ist im Fleisch. Und da bleibt von diesem Leben nichts übrig. Und wenn Menschen noch so begeistert sind, wenn Menschen vielleicht noch so hochschauen an diesem Menschen, es bleibt nichts übrig. Er kann Ehrungen bekommen, er kann den Nobelpreis bekommen für irgendwas. Dann sagt Gott, du bist im Fleisch und du bringst dem Tode Frucht. Und da bleibt nichts übrig, 0,0. Das ist für einige unter uns eine bittere Pille, das weiß ich. Aber vielleicht ist es eine heilsame Pille. Wir müssen es so sehen, wie Gott es sieht. Gott sagt, wer im Fleisch ist, der bringt dem Tode Frucht. Hundertprozentig. Da bleibt von einem Leben nichts übrig. Und nun die andere Lebensweise in Vers 4. Da schreibt er, so seid auch ihr, meine Brüder in Rom, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, um einem anderen zu gehören, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht brächten. Das ist die andere Möglichkeit. Jesus gehören und Gott Frucht bringen. Das wird hier gegenübergestellt. Im Fleisch leben und im Tod Frucht bringen. Oder Jesus gehören und Gott Frucht bringen. Heißt das dann, dass Christen, die sich für Jesus entschieden haben, ihn angenommen haben, dass die rund um die Uhr Frucht bringen? Dass alles in ihrem Leben dann Frucht für Gott ist? Natürlich nicht. Auch bei uns Gläubigen gibt es, grob gesagt, wieder zwei Gruppen. Es gibt auch Christen, die fleischlich leben. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt Stunden und Tage in meinem Leben, da gehöre ich auch dazu, leider. Christen, die fleischlich leben. Natürlich bringen wir dann keine Frucht für Gott in dieser Zeit. Aber es gibt auch Christen, die das innige Verlangen haben, im Geist zu wandeln. Nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das heißt, nach Gottes Sinn, gottgemäß. Und ich habe meine Beobachtungen gemacht in den letzten 16 Jahren. Diese Menschen, die im Geist leben wollen und Gott Frucht bringen wollen, das sind in der Tendenz gesehen mehr Frauen als Männer. Männer verstricken sich zu leicht und zu oft in den Geschäften und Nichtigkeiten des Lebens. Meine Beobachtung ist es, es sind mehr Frauen als Männer, die Gott wirklich Frucht bringen wollen. Und es sind oft die weniger Talentierten, die dem Herrn brennend dienen wollen, als die mehr Talentierten, die stehen oft in der Gefahr, ihre Fähigkeiten der Welt zur Verfügung zu stellen, die das viel mehr honoriert, viel mehr bezahlt, wenn man seine Fähigkeiten ihr zur Verfügung stellt. Es sind, nach meiner Beobachtung, oft mehr die Schwachen, die Gott dienen wollen und Frucht bringen wollen, als die Starken. Eigenartig. Es sind oft mehr die Schwachen, auch körperlich, gesundheitlich Schwache, die aber dem Herrn dienen wollen. Und es sind Menschen, die ganz tief von Golgatha erfasst sind. Ganz tief von der Liebe Jesu am Kreuz. Morgen wird in Karlsruhe eine Frau beerdigt, Helmut, die Frau Klein. Die Frau Klein in Karlsruhe, die alte Frau Klein. Ja. Die kam als junges Mädchen zum Glauben, hat später einen Mann geheiratet, wurde sehr wohlhabend, der Mann war Fabrikant und sie hat ihr Leben lang Gutes getan. Ich habe das viele Jahre miterlebt, wie sie Gutes getan hat, noch im hohen Alter. Viel, viel Gutes getan. Und noch vor wenigen Jahren, sie wurde 90, noch vor wenigen Jahren hat sie in der Straßenbahn als reiche Fabrikantenwitwe Traktate verteilt. Das hätte sie nicht gebraucht. Aber die Liebe zu Jesus, die sie als junges Mädchen ergriffen hatte, die hat angehalten ein Leben lang, bis vor wenigen Tagen, als sie mit fast 91 Jahren heimgehen durfte. Eine Frau, wo man es gemerkt hat, eine Fürstin im Reich Gottes, ergriffen von der Liebe Jesu, von Golgatha ihr ganzes Leben lang ergriffen und dem Herrn gedient. Wandel im Geist. Ich schließe mit ein paar Sätzen von William MacDonald. Er hat den Wandel im Geist einmal mit folgenden wenigen Sätzen sehr treffend beschrieben. Was heißt eigentlich praktisch im Geist wandeln? Es ist nämlich gar nicht so theoretisch und kompliziert, wie manche denken. Zuerst beginnen wir den Tag mit Gebet. Wir bekennen alle bewusste Sünde in unserem Leben. Das macht uns zu einem reinen Gefäß, das deshalb von Gott gebraucht werden kann. Wir nehmen uns Zeit für Lob und Anbetung. Das stimmt unsere Seele ein. Wir übergeben ganz bewusst ihm die Herrschaft über unser Leben. Das ermöglicht es dem Herrn, sein Leben durch uns zu leben. Dann nehmen wir uns Zeit für die Ernährung mit dem Wort Gottes. Dadurch bekommen wir einen allgemeinen Überblick über den Willen Gottes für unser Leben. Vielleicht aber empfangen wir auch besondere Hinweise auf seinen Willen für uns in unserer gegenwärtigen Lage. Und jetzt sagt er etwas sehr Interessantes. Nach unserer stillen Zeit tun wir die Dinge, die unsere Hand zu tun findet. Gewöhnlich sind das die nüchternen, trockenen, alltäglichen Pflichten des Lebens. An diesem Punkt haben viele Menschen verkehrte Vorstellungen. Sie meinen, dass Wandel im Geist mit der Welt der Schürzen und Arbeitsanzüge nichts zu tun hat. Doch der Wandel im Geist besteht zum größten Teil aus Treue und Sorgfalt in unserer täglichen Arbeit. Habt ihr es gehört? Der Wandel im Geist besteht zum größten Teil aus Treue und Sorgfalt in unserer täglichen Arbeit. Wir können an jedem Platz, wo wir stehen, im Geist wandeln und dem Herrn Frucht bringen. An jedem, ganz gewiss. Während des Tages bekennen und verurteilen wir Sünde, sobald wir uns ihrer bewusst werden. Wir preisen den Herrn, wenn wir an seine Segnungen denken. Wir gehorchen jedem Impuls, Gutes zu tun und verweigern uns jeder Versuchung zum Bösen. Und dann schließt er, lasst uns einfach an den Heiligen Geist glauben und ihm als dem Leiter unseres Lebens gehorchen. Und von den mühevollen Versuchen abstehen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dann wird nach seinem Willen die Frucht des Geistes in uns zum Vorschein kommen, zur Verherrlichung Gottes des Vaters.